wenn ich sehe, dass da jemand bewusstlos liegt, mal schauen, ob ich irgendeine Reaktion hervorrufen kann, unmittelbar die 112, den Notruf rufen und im Zweifelsfall beginnen mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Und bei den Laienvorträgen, die ich häufig halte, sage ich dann, und wenn die betroffene Person sich wehrt, dann darf ich ja sofort wieder aufhören. Wenn nicht, mache ich das einzig Richtige.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.
Folge 82. Vom Ersthelfer zum Patienten. Wenn Lebensretter selbst gerettet werden müssen. Mit Dr. Harald Genswürker.
Ein Fußballplatz im Odenwald. Ein Mann bricht zusammen mit Herzstillstand. Ein Ersthelfer, der dabei steht. Ein Freund beginnt sofort mit der Wiederbelebung mit Ersthelfermaßnahmen. Ein Notarzt kommt nach wenigen Minuten vorbei. Gott sei Dank ist der Erstretter an Ort und Stelle gewesen. Der Mann überlebt. Und Jahre später erleidet der Ersthelfer selbst einen Herzinfarkt. Und der kommt ein Arzt. Und wieder ist es der gleiche, der im ersten hier beschriebenen Fall geholfen hat. Und dieser Mann sitzt mir heute gegenüber, Dr. Harald Genswürker. Guten Tag, hallo.
Guten Tag,
Dr. Harald Genswürker, grüße. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Herr Dr. Genswürker, was ist damals im Odenwald passiert an diesem Tag, als Sie gerufen wurden und einem Mann, der zusammengebrochen war, auf dem Sportplatz Erste Hilfe geleistet haben?
Ja, es war ein Sonntagsdienst, der eigentlich relativ ruhig war. Und am Sonntagnachmittag wurden wir alarmiert, Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug, auf den Sportplatz nach Buchenhettingen mit der Meldung bewusstlose Person. Und als wir eintrafen, der Rettungswagen war kurz vor uns da, sah ich dann schon im Hinlaufen, dass da jemand wiederbelebt wurde, dass jemand eben diese typischen wippenden Bewegungen auf dem Brustkorb gemacht hat. Und dann haben wir uns da schnell in die Lage eingebunden. Informiert, ein Zuschauer des Spiels, der Klaus Müller, der sei plötzlich zusammengebrochen und zwei Ersthelfer haben mit den Maßnahmen begonnen und die wurden gerade unmittelbar vor meinem Eintreffen von der Besatzung des Rettungswagens abgelöst, die die Herzdruckmassage und Beatmung übernommen hat.
Und Jahre später, dann nehmen wir das schon mal vorweg, wurden Sie wieder zu einem Einsatz gerufen. Diesmal war es der Ersthelfer des Geretteten und wieder war es ein Herzinfarkt.
Ja, es war ein Montag früh, der erste Einsatz, 8.40 Uhr ging der Alarm. Die Adresse kam mir bekannt vor, der Name kam mir bekannt vor, weil mit dem Patienten, dem Rudi Knühl, saß ich wenige Tage vorher beim Geburtstagskaffee seiner Nichte zusammen. Und dann sind wir da hingefahren, wieder war der Rettungswagen eine Minute vor uns da, die Kollegen hatten schon die Reanimation übernommen, mein Trauzeuge, der Dieter, der Notfallsanitäter, hat gerade den Monitor angeschlossen, wir haben ein Kammerflimmern gesehen. Und haben einmal defibrilliert und hatten dann unmittelbar stabile Kreislaufverhältnisse. Haben uns dann natürlich ein bisschen informiert. Die Frau von Rudi hatte auf Anleitung der Leitstelle mit den Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen. Und das ist das, was in beiden Fällen entscheidend ist. Nicht, dass ich da als Notarzt reingestolpert bin, sondern dass Ersthelfer tatsächlich unmittelbar begonnen haben. Das hat den Unterschied gemacht. Davon bin ich fest überzeugt.
Herr Dr. Genswürker, Sie erleben als Notarzt solche Fälle regelmäßig, häufiger. Was passiert überhaupt, wenn ein Herz stehen bleibt?
Wenn das Herz steht, dann bricht die Durchblutung zusammen. In erster Linie kritisch ist da die Durchblutung des Hirns. Und es geht quasi das Licht aus. Nach spätestens 30 bis 50 Sekunden wird die Person bewusstlos und bricht zusammen. Und dann ist ganz, ganz entscheidend, dass so schnell wie möglich mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen wird, insbesondere mit der Thoraxkompression oder Herzdruckmassage, um die Durchblutung des Hirns wiederherzustellen. Denn unser Hirn kann keinen Sauerstoff speichern. Und wenn da nicht nach spätestens 5 Minuten was ankommt, dann sterben die ersten Hirnareale unwiederbringlich ab. Unser Hirn braucht permanent Sauerstoff und wenn jemand zusammenbricht, dann ist in der Regel noch ein gewisser Sauerstoffvorrat in der Lunge. Das heißt, durch Herzdruckmassage kann man diesen Sauerstoff nach oben bringen, da wo er fehlt. Und dann irgendwann muss man natürlich auch mit der Beatmung beginnen, spätestens wenn wir dann eintreffen. Aber für die Ersthelfer ist das Allerwichtigste die Herzdruckmassage. Deswegen ja unser Slogan auch der Woche der Wiederbelebung, prüfen, rufen, drücken. Wenn ich sehe, dass da jemand bewusstlos liegt, mal schauen, ob ich irgendeine Reaktion hervorrufen kann. Unmittelbar die 112, den Notruf rufen und im Zweifelsfall beginnen mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Und bei den Laienvorträgen, die ich häufig halte, sage ich dann, und wenn die betroffene Person sich wehrt, dann darf ich ja sofort wieder aufhören. Wenn nicht, mache ich das einzig Richtige.
Da sprechen Sie etwas an, was viele Menschen beschäftigt, tatsächlich auch mich, bevor ich bei der Steiger Stiftung begonnen habe. Klar, habe auch ich einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht und meine Frau hatte mir mal gesagt, Mensch, mach doch mal noch einen. Und dann habe ich gedacht, ah ja, mache ich schon, aber die Zeit und all sowas. Also was man sich dann selber so sagt, wenn man nicht ein besonders verantwortungsvoller Mensch ist oder ans Allgemeinwohl wirklich die ganze Zeit denkt oder die Wichtigkeit erkennt, die sie uns hier nahebringen. Und dann wäre auch meine große Sorge gewesen, die Sie gerade im Grunde benannt haben, da etwas falsch zu machen. Also ich drücke, klar, ich soll prüfen, lebt dieser, also atmet der Mensch noch, der da liegt, oder atmet er nicht? Aber man weiß ja, wie das ist. Wie prüfe ich in so einer Stresssituation wirklich, ob da jemand atmet? Und dann ist die große Sorge, glaube ich, bei vielen Menschen, die sich nicht mit ihrer Hilfe haben weiterbilden lassen, in den Kursen, da etwas falsch zu machen. Kann man etwas falsch machen und können Sie diese Sorge nachvollziehen und wie überwinde ich die am besten?
Auch das ist mein Mantra bei den Vorträgen und bei jeder Gelegenheit. Der einzige Fehler, den man tatsächlich machen kann, ist nichts zu tun. Der Notruf ist ja schon mal viel wert, denn dann kommt ja nicht nur der Rettungsdienst ins Laufen, sondern vielerorts, wie bei uns zum Beispiel auch, werden über Smartphone qualifizierte Ersthelfer alarmiert, die zufällig in der Nähe sind. Und wenn sich jemand traut, und das ist so, wie Sie richtig sagen, in einer Stresssituation gar nicht so banal, wenn sich jemand traut, die Herzdruckmassage zu beginnen, dann verdoppelt bis verdreifacht er die Überlebenschance. Und ich formuliere es dann immer ganz hart, die Person, die da am Boden liegt ohne Herzschlag, die ist definitionsgemäß tot. Klinisch tot, das heißt, man kann noch was machen, biologisch tot, dann geht nichts mehr. Und was will man denn schlimmer machen? Also es gibt keine Steigerung im deutschen Sprachgebrauch von Tod. Ja? Und die einzige Chance, die der oder die am Boden hat, ist, dass jemand den Notruf tätigt und anfängt und sich traut. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Ja, es knackt vielleicht tatsächlich mal eine Rippe, aber das würde man heutzutage eigentlich gar nicht im Nachgang operativ versorgen. Ich war auch mal als Ersthelfer alarmiert über Smartphone und habe den Betreffenden dann 2 Tage später besucht. Und er hat schon gesagt, naja, wenn er tief Luft holt und husten muss, dann tut's da ein bisschen weh. Und dann habe ich gesagt, das nehme ich auf meine Kappe. Aber das ist der Grund, warum wir uns gerade unterhalten können. Ja. Sonst wäre dieses Gespräch mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht möglich, weil er vielleicht gar nicht überlebt hätte oder vielleicht nur mit schwerster Behinderung. Und deswegen ist das einfach diese wichtige Botschaft. Und ich sage also, verkürzte Botschaften, die auch in Stresssituationen abgerufen werden können, prüfen, rufen, drücken. Ja, so versuchen wir ja schon seit Jahren im Rahmen auch der Woche der Wiederbelebung die Leute zu motivieren. Das tut ja auch die Steiger Stiftung, das tut die Herz Stiftung. Mittlerweile ist der Deutsche Fußballbund, die UEFA, alle möglichen Partner sind mit an Bord. Mit der einen Idee, Leute, traut euch, habt keine Angst, ihr könnt den Unterschied machen.
Ja, da sind wir sehr stolz drauf. Den Deutschen Fußballbund haben wir gemeinsam mit der Deutschen Herzstiftung gewonnen. Auch letztes Jahr im Rahmen des Pokalfinales VfB Stuttgart gegen, glaube ich, Arminia Bielefeld war es, haben sie sogar eine große Möglichkeit gehabt, die Initiative darzustellen. Wir sind da weiter in guten Gesprächen. Und das macht natürlich wirklich viel aus. Die Zahl derer, das wissen Sie natürlich, der Ersthelfer, die bereit sind, etwas zu tun oder in der Lage sind, hat sich, glaube ich, gesteigert in Deutschland von rund 30-35% auf rund 50%. Trotzdem sind wir ja noch weit hinter den skandinavischen Ländern, die ja wieder auch da sind, ja immer unser Vorbild in allem, 80-90% Abdeckungsrate haben. Was muss auch aus Ihrer Erfahrung passieren, damit wir diese zusätzlichen 30-40% auch noch erreichen?
Also aus meiner Sicht ist es ein ganzer Baukasten von Maßnahmen. Die Woche der Wiederbelebung seit 2013, damals waren wir tatsächlich bei 21% Laienhilfsquote beim Kreislaufstillstand. Das ließ sich durch ganz viele öffentlichkeitswirksame Aktivitäten ganz, ganz vieler Player, Deutscher Rat für Wiederbelebung und eben die Stiftungen und, schon deutlich steigern. Wir haben aber noch weitere Bausteine. Ich habe es angesprochen, die smartphone-basierte Alarmierung von qualifizierten Ersthelfern, die Anleitung von Ersthelfern bei der Reanimation, die sogenannte Telefonreanimation, die im Fall von Rudi Knühl ja ausschlaggebend war, weil seine Frau dann eben klare Anweisungen bekommen hat, die Sicherheit hatte, das einzig Richtige zu tun. Und ein ganz wichtiger Knackpunkt aus unserer Sicht, auch aus Sicht der Fachgesellschaften, ist natürlich die Einführung von Wiederbelebungsunterricht in den Schulen ab Klasse 7. Ab da sind die Schülerinnen und Schüler auch körperlich in der Lage, eine Herzdruckmassage auch beim Erwachsenen durchzuführen. Man darf auch schon deutlich früher anfangen mit Hinweisen, was die Notrufnummer angeht. Das können auch Grundschüler. Aber rein physisch in der Lage sind die Schülerinnen und Schüler so ab Klasse 7. Und da wäre die Vorstellung, und es ist in einigen Bundesländern, in wenigen Bundesländern ja schon Realität, dass die einmal pro Schuljahr bis zum Schulabschluss eine Stunde Theorie, eine Stunde Praxis bekommen. Und das haben nicht wir uns ausgedacht, sondern das machen eben die skandinavischen Länder schon seit vielen Jahren. Und damit ist es für alle sozusagen eine Selbstverständlichkeit, was in so einer Situation zu tun ist. Und dadurch ist die Hemmschwelle deutlich niedriger. Dadurch schaffen die das, dass mehr Menschen sich trauen, das einzig Richtige zu tun.
Das ist auch ein Ziel, was die Steiger-Stiftung auch gemeinsam mit der Deutschen Herzstiftung, zum Teil auch mit anderen Stiftungen, gemeinsam in die Schulen trägt. Auch ein sehr, sehr guter Impuls. Jetzt haben Sie zweimal erwähnt, die Aktivierung per Handy. Das ist etwas, wofür auch die Steiger-Stiftung sehr kämpft und immer das Vergleichsland Österreich beispielsweise anführt, wo diese Aktivierung per Handy von Ersthelfern, im Übrigen auch von der Polizei, anders als bei uns, flächendeckend angewendet wird. Bei Ihnen scheint das schon der Fall zu sein. Erzählen Sie uns ein bisschen davon.
Also wir waren eine der Pilotregionen in Baden-Württemberg, gemeinsam mit Freiburg und Göppingen. Drei verschiedene Apps, die es da gibt. Und das ist ja ein Projekt der Steiger-Stiftung, dass diese Apps miteinander sprechen können, miteinander kommunizieren.
Wie muss ich mir die App vorstellen? Also das ist dann auf meinem Smartphone und...
Genau. Sie haben eine App auf dem Smartphone, sind registriert in einem System. Und wenn ein Notruf reinkommt, und dann gibt es drei Einsatzstichworte, das eine ist Bewusstlosigkeit, sehr weit gefasst natürlich, oder der Verdacht auf einen Kreislaufstillstand, oder die Leitstelle leitet telefonisch Wiederbelebungsmaßnahmen an, dann wird die Software auf der Leitstelle aktiviert und sucht dann im Umfeld des Notfallortes eben Menschen, die die App auf dem Handy haben und aktiv haben, und dann werden die angesprochen. Und dann bekomme ich einen Alarm. Einmal, wie gesagt, war ich da Ersthelfer, 600 Meter entfernt, kannst du? Und wenn ich das bestätige, bekomme ich den konkreten Einsatzort und dann begebe ich mich dahin und unterstütze Ersthelfer, die vielleicht schon begonnen haben, oder starte eben die Wiederbelebung.
Wie ist denn die Erfahrung mit dieser Ersthelfer-App?
Ich habe einen konkreten Fall, bei dem ich selber dann als Ersthelfer war, und tatsächlich haben wir da gemeinsam die Wiederbelebung gestartet. Und das war der Patient, der sich beklagt hat, ne, über die Schmerzen beim Atmen und Husten.
Hat es denn eingesehen dann?
Als ja, natürlich, das? Natürlich. Ja, das war sozusagen einfach eher eine Anekdote mit Augenzwinkern. Ne? Ja. Und da war es tatsächlich konkret so, als die Kollegen vom Rettungswagen eintrafen, wollte ich dann den Atemweg sichern mit den zur Verfügung stehenden Materialien. Das ist aber daran gescheitert, dass der Patient zugebissen hat und hatte dann wieder einen Puls und Kreislauf und hat sich wenige Minuten später mit meinem Notarztkollegen, der eintraf, unterhalten können. Und mit diesem Patienten haben wir uns dann auch ein Vierteljahr später in der Gaststätte, wo es passiert ist, auf ein Weizenbier getroffen. Und er hat uns auch erlaubt, diese Geschichte zu berichten. Und da war es tatsächlich so, wir kamen von einem 60. Geburtstag, gemeinsam der Feuerwehrkommandant von, es war auch in Buchenhettingen interessanterweise, und wir waren in einer Minute 59, waren wir da nach Alarm. Das schafft kein professioneller Wahnsinn. Rettungsdienst, das schaffen nur eben Leute, die zufällig in der Nähe sind. Und das ist auch unsere Idee dabei, so ein bisschen dem Zufall auf die Sprünge helfen. Damit ich nicht am nächsten Tag feststelle, Mensch, eine Straße weiter, ich war zu Hause, ich hätte nur rüberlaufen müssen. Aber woher soll ich es denn wissen, wenn wir kein System haben, das genau diese Zufälligkeiten ein bisschen auffängt?
Ja, ich hoffe, da hören uns viele zu, denn gerade das Beispiel zeigt ja, dass das Leben hat gerettet werden können. Wahrscheinlich aus diesem Grund heraus, oder auf jeden Fall waren sie sehr viel früher da, nicht mal 2 Minuten. Rettungswagen brauchen in der Regel 15, wenn es gut geht. Man ist auch einer nach 5 Minuten da, wenn man Glück hat. Aber das ist schon etwas ganz anderes, gerade in diesen lebenswichtigen Momenten. Das Zweite, was Sie erwähnt haben, wir kommen auch dazu bei einem unserer Gäste gleich auch noch, weil das ist die telefonische Anleitung zur, in diesem Fall, Reanimation, also wo die Leitstelle Hinweise gibt, was nun zu tun ist. Etwas, wofür auch die Steiger-Stiftung sehr stark eintritt, etwas, was gang und gäbe ist, auch hier wieder in Österreich. Und was natürlich dazu beitragen kann, dass Ersthelfer oder Laien dann auch angeleitet werden, wie in diesem Fall das Richtige zu tun. War das ein Zufall oder gibt es auch da eine systemische entsprechende Anleitung in Ihren Leitstellen?
Also das ist eine klare Vorgabe. Das ist ja auch Teil der mittlerweile gerade im Oktober 2025 aktualisiert veröffentlichten internationalen Leitlinien. Und es knüpft ja genau da an, worüber wir es auch schon hatten. Viele Menschen wollen ja helfen, sind aber unsicher und haben eigentlich unberechtigt, aber nachvollziehbar Sorge, in so einer Stresssituation was falsch zu machen. Und genau da setzt es an, dass man sagt, passen Sie mal auf, das, was Sie mir schildern, ich glaube, wir müssen eine Wiederbelebung machen. Können Sie die Person auf den Boden bringen? Wenn nicht, kann man sie auch im Bett lassen. Das ist zwar suboptimal, aber besser, als wenn nichts passiert. Und dann,
weil die Matratze nachgibt beim Drücken und das sollte fest sein.
Korrekt, ja. Also ideal ist auf dem Boden, aber im Bett irgendwie ein bisschen was ist halt besser als gar nichts. Ja, und wenn jetzt natürlich eine ältere Dame ihren stämmigen Gatten da irgendwie aus dem Bett ziehen soll und schafft das nicht, dann würde das ja dazu führen, dass sie gar nichts macht. Ja, dann soll sie lieber ein bisschen was machen. Rudi Knühl ist im Esszimmer kollabiert, der lag auf dem Boden. Seine Frau konnte eben entsprechend da anfangen, hatte dann später auch im Gespräch die Sorge, ob sie das überhaupt fest genug hingekriegt hat. Aber er ist ja der lebende Beweis, dass es offensichtlich gelangt hat. Ja, und wir hatten ganz wichtige Unterstützung für die Leute, die zufällig vor Ort sind, weil das sind ja die Schnellsten, die schon vor Ort sind. Ja, wenn wir es schaffen, die zu aktivieren durch Schulungen und durch diese telefonische Unterstützung, dann haben wir wirklich eine Chance, dass noch mehr Menschen überleben. Weiterer Baustein, den wir bei uns noch haben, ist, wir haben mittlerweile im Landkreis 320 Laiendefibrillatoren, AEDs, stationiert. Das ist ein Projekt, das ich gemeinsam mit dem Landrat 2012 über die Kommunale Gesundheitskonferenz gestartet habe. Und weil wir diese Standorte sehr genau kennen, haben wir die dann auch nochmal mit der Smartphone-basierten Alarmierung verknüpfen können. Die ersten zwei Helfer werden zum Patienten alarmiert mit dem Auftrag Herzdruckmassage. Die haben ja das, was sie brauchen, dabei, zwei Hände. Und der dritte Helfer, wenn sich jemand meldet, wird zum nächsten AED-Standort dirigiert mit dem Auftrag, bring den an die Einsatzstelle. Weil wir wissen ja nicht, wann kommt denn der Rettungsdienst. Im Zweifelsfall ist der AED unnötig, überflüssig, einer mehr als wir brauchen. Es könnte aber auch eben den Unterschied machen, wenn jemand einen Kammerflimmern hat, dann könnte viel früher defibrilliert werden, als bis die ersten Einsatzkräfte eintreffen.
Großartig. Und das ist, zeigt wirklich, wie stark entwickelt Sie das System haben. Und ist ein echtes Vorbild für all diejenigen. Viele, die uns zuhören, sind medizinisch gebildet, vorgeprägt und so. Aber vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen, der mit dem Defibrillator nicht so vertraut ist. Und natürlich, auch da oute ich mich, wir haben tatsächlich einen hier für alle Fälle und hier auf einem benachbarten Hof, der blinkt auch immer nachts, ist auch einer installiert.
Gut.
Ja, sehe ich tatsächlich vom Fenster aus immer. Und trotzdem gibt es für all diejenigen, die damit nicht täglich oder mit medizinischen Themen zu tun haben, sicherlich bei dir mit dem Einsatz dieses Geräts einen ganz großen Vorbehalt, weil natürlich aus Filmen und dergleichen das Schocken, wie man es aus Filmen kennt, da schwebt der Patient dann 2 Zentimeter oder 20 dann über dem Bett irgendwann. Da ist natürlich die Sorge da, oh Gott, was passiert da? Aber es ist ja alles automatisiert. Im Grunde muss man es nur auspacken und das Gerät sagt einem genau, was zu tun ist, oder?
Das ist genau richtig. Der AED, dieser automatisierte externe Defibrillator, ich sage dann immer nach den Einweisungen, ab heute dürfen Sie ihn liebevoll Defi nennen, da ist der Zungenbrecher
ja, ist
auch
besser.
Weg. Ja, der, sobald er aktiviert wird, und das geschieht in der Regel durch Öffnen des Gerätes, fängt er an zu sprechen. Ja, und dann muss man einfach den Anweisungen lauschen und da sagt er halt auch so Oberkörper frei machen, diese Klebeelektroden aufbringen. Auf den Klebeelektroden sind kleine oder relativ große Bilder, dass man eben auch unter Stress sieht, wo müssen die hin? Also einmal da oben an der rechten Thoraxseite und einmal links an der Spitze des Herzens, also an der linken Brustwand. Und dann wird da über diese Defibrillator-Elektroden wird dann eben der Herzrhythmus abgeleitet. Und wenn der Defibrillator-Chip ein Kammerflimmern entdeckt, und das macht er mit einer 99,99%igen Diagnosesicherheit, dann nur gibt das Gerät den Stromstoß frei. Und das Gerät sagt dann eben auch, Patient nicht berühren, ja, und will dann eben erstmal in Ruhe die Analyse machen. Und wenn es dann sagt, Schock empfohlen, dann sagt im Zweifelsfall nochmal Herzdruckmassage und leitet dazu auch an, bis der Defi aufgeladen ist. Dann sagt es wieder, Patienten nicht berühren, Schock abgeben. Und nur dann leuchtet dieser Knopf für die Schockabgabe. Vorher kann ich darauf rumdrücken, so viel ich will. Es passiert überhaupt nichts. Nur wenn das Gerät das Kammerflimmern erkennt, darf ich den Schock abgeben. Und dann kann eben durch diesen Stromstoß ein Kammerflimmern unterbrochen werden und das Herz kann wieder normal schlagen. Die Berührungsängste sind berechtigt. Man soll den Patienten natürlich nicht anfassen, wenn der Stromstoß abgegeben wird. Und wir bekommen alle von Kindheitsbeinen an eine gewisse Sorge, was den Umgang mit Strom angeht, anerzogen. Das ist ja auch sinnvoll, dass man keine Gabeln oder sonstigen Gegenstände in Steckdosen steckt, weil da kann ja wirklich was passieren. Aber in dem Fall ist es wirklich so, dass wir mit Strom Leben retten können bei einem Teil der Patienten, die einen Kreislaufstillstand erleiden, die das Kammerflimmern haben. Und die Defis, die sind so zuverlässig und so sicher, dass ich dann auch immer augenzwinkernd sage, dass sie sogar in öffentlichen Gebäuden in den USA hängen dürfen. Also in dem Land, wo man in die Bedienungsanleitung der Mikrowelle reinschreiben muss, dass man keine Tiere in der Mikrowelle trocknen soll. Dort traut man zu, dass diese Geräte funktionieren. Nein, aber das ist tatsächlich was, was auch die American Heart Association natürlich fördert und fordert, weil damit eben auch die Hilfe unterstützt werden kann. Und die Geräte haben noch einen ganz anderen Effekt aus meiner Sicht. Immer wenn solche Geräte in Betrieb gehen, finden ja auch Schulungen statt. Und bei uns hängen die oft in den SB-Bereichen der Banken. Das heißt, man läuft daran vorbei und wird ja automatisch ein bisschen an das Thema erinnert. Und die geben klare Anweisungen, das heißt auch wieder Sicherheit, was die Durchführung der Maßnahmen angeht, und haben sogar eine Metronomfunktion, sodass man den richtigen Takt für die Herzdruckmassage hat. Also diese 100 bis 120 pro Minute, der Rhythmus von Staying Alive zum Beispiel oder viele andere Lieder.
Wir kennen es noch als Staying Alive. Genau. Heutzutage würde man, ich weiß nicht was, aber auf jeden Fall
die Jungen, unsere Schulzahnis, die kennen genau deswegen den Song, weil sie eben damit auch trainieren. Es gibt natürlich andere Lieder, also von Highway to Hell, was natürlich von der Botschaft her ein bisschen negativer ist als jetzt Staying Alive. Ein
bisschen am Anfang.
Ja, oder Anfang Atemlos oder Atemlos. Macarena. Ja, also es gibt ganz, ganz, ganz viele Songs, die da passen. Das machen wir da auch bei den Trainings, dass wir das einspielen und erklären dann aber auch immer, dass nicht die Idee ist, den Song dann laut zu singen, sondern dass es reicht, wenn man den vorm Innenohr ablaufen lässt, um den richtigen Rhythmus zu finden. Aber wie gesagt, auch da fungieren diese AEDs, diese Laiendefis als Taktgeber, um eben auch da erneut Sicherheit zu geben, dass man genau die richtigen Maßnahmen macht, weisen darauf hin, nach 2 Minuten, so wie wir das auch tun als Profis, wird der Rhythmus wieder gecheckt. Wenn wieder Kammerflimmern, dann wird er nochmal ein Schock empfohlen werden. Wenn es was anderes ist, dann sagt der Defi, kein Schock empfohlen, weitermachen. Und das sollen die Laien eben tun, bis wir kommen, damit wir dann nahtlos übernehmen können.
Letzte Frage, bevor wir zu Klaus Müller und dann zu Rudi Knühl kommen. Was kann jeder Einzelne tun, um das Leben und auch Deutschland ein bisschen herzsicherer zu machen?
Setzen Sie sich mit dem Thema auseinander. Nutzen Sie Trainingsangebote. Wenn wir als mal dann so Veranstaltungen machen und ich schaue mich so im Raum um, dann sage ich, naja, bei den meisten liegt der Führerscheinkurs jetzt auch schon 3, 4, 6 Jahre zurück. Dann schmunzeln viele, weil oft sind es Jahrzehnte. Aber ja, sie machen ja alles richtig. Ja, sie machen ja alles richtig. Sie haben sich mal einen Ruck gegeben. Und da muss man auch sagen, auf organisatorischer Ebene hat man auch dazu gelernt, gerade bei dem Thema braucht es kurze, knackige Angebote. Das kann man im Prinzip in einer Viertelstunde den Leuten beibringen, die ein bisschen mehr wissen wollen. Dafür nehmen wir uns auch mal 1,5 Stunden Zeit. Aber mehr braucht es nicht. Es braucht nicht einen ganzen Tag, es braucht nicht mehrere Abende, um Wiederbelebung zu lernen. Sonstige Erste-Hilfe-Maßnahmen natürlich auch wichtig. Und worauf wir natürlich immer hinweisen, ist ganz klar, wenn Sie da jemand haben, der bewusstlos ist und nicht oder nicht richtig atmet, dann bitte mit der Herzdruckmassage anfangen und nicht die stabile Seitenlage. Die ist eben nur für Menschen, die atmen und bei denen wir wollen, dass die Atmung erhalten bleibt. Das ist noch so ein wichtiger Ansatzpunkt. Aber insgesamt geht es wirklich darum, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, diesen wichtigen Slogan prüfen, rufen, drücken, wissen, dass die Notrufnummer die 112 ist. Auch da gibt es offenbar noch Defizite trotz aller Bemühungen, obwohl wir die jeden Tag in großen Lettern auf den Fahrzeugen spazieren fahren, sind die Leute halt ja gestresst, unsicher und grämen sich dann hinterher, dass vielleicht Zeit verloren gegangen ist. Und da wollen wir gegensteuern, damit eben möglichst viele Menschen mit Kreislaufstillstand eine Chance auf Überleben haben.
Herr Dr. Genswirker, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick und auch den Rat, natürlich auch für Ihre Arbeit und all das, was Sie bereitstellen, damit Deutschland herzsicherer wird. Und wir kommen nun zu einem, dem Geretteten Nummer 1, Klaus Müller, den auch Sie gerettet haben und versorgt haben, und freue mich drauf. Herr Müller, Sie erinnern sich selbst nicht genau an den Tag, aber bitte berichten Sie uns einmal, was Sie noch erinnern und was passiert ist, als sie ihren Herzinfarkt hatten.
Es war ein ganz normaler Sonntag, üblicher Ablauf. Mein Sohn war Fußballer. Da schaut man als Vater gern zu. Und dann irgendwann, von jetzt auf nachher, bin ich an der Barriere am Sportplatz umgekippt. Dann fehlt mir so ziemlich alles, bis ich 3 Tage später in der Uniklinik in Würzburg das Bewusstsein wiedererlangt habe und mir die Ärzte so peu à peu erklärt haben, was passiert ist. Eine eigene Erinnerung an diesen Vorfall habe ich überhaupt nicht. Ich habe praktisch das ganze Erlebnis dadurch mitgekriegt, dass mir das dann die Ärzte, die Pfleger und meine Frau im Nachhinein erklärt haben. Und wie gesagt, das muss man natürlich auch im Kopf dann erst verarbeiten, aber es ging da relativ gut durch mein soziales Umfeld. Ganz entscheidend für mich im Nachhinein durch die Erzählung, durch die Übermittlung, die ich dann erfahren habe, war dann wirklich der entscheidende Punkt, wie der Dr. Gensberger schon angeführt hat, die Ersthilfe. 2 Bekannte von mir, die auch traditionsgemäß ständige Sportheim- oder Sportplatzbesucher waren, die sind zugestimmt, haben mich dann praktisch erst versorgt. Im nächsten Schritt kam dann der Notarzt und nächster Schritt dann Hubschrauberlandung am Sportplatz. Da kam die Uniklinik Würzburg, haben die mich hier gut versorgt. Dann kam die Thematik, was machen wir? Und dann hat sich die Uniklinik entschieden, es war alles noch auf der Intensivstation, mir einen Defi mit Herzschrittmacher zu implantieren. Das war dann das Ergebnis, wobei ich sagen muss, dass dieses Gerät bei mir Standby ist, also dann aufgrund meines Herzversagens oder irgendwelcher Dysfunktionen im Herz, dieses Gerät bis heute, toi toi toi, noch nicht wieder oder ist nicht wieder aktiviert worden. Und nach der Aufenthalt in der Uniklinik kam dann eine Reha in der Lauterbacher Mühle am Starnberger See und das war für mich so der Punkt, wo ich gedacht habe, auch durch Therapeuten und durch die Maßnahme körperlicher und auch psychischer Art, es geht wieder aufwärts. Da war ich positiv gestimmt. Da bin ich dann 3 Wochen gewesen, bin dann nach Hause, habe mir dann noch ein bisschen aufgebaut. Wie gesagt, ich hatte sehr gut oder habe sehr gutes kulturelles und homogenes Umfeld. Das hat mir sehr geholfen. Und der Unfall war im Oktober 2009 und kurz nach Weihnachten, also ein Vierteljahr später ganz grob, habe ich über das Hamburger Modell wieder angefangen zu arbeiten und habe mich dann in Anführungsstrichen wieder eingegliedert.
Für alle, die es nicht kennen, das Hamburger Modell besagt, dass man mit einer etwas reduzierten Stundenzahl beginnen kann und sich dann auf diese Art und Weise wieder eingliedert
ins Berufsleben.
Ja. Genau. Hatten Sie damals körperliche Einschränkungen, die Sie gespürt haben nach der Reha, wo Sie dachten, oh, jetzt mache ich mal lieber ein bisschen langsamer? Sie sind ein sportlicher Typ, Sie waren damals auch sehr sportlich. Der Herzinfarkt erfolgte ohne Risikofaktoren, also Rauchen und dergleichen, das gab es bei Ihnen nicht. Sie sind salopp würde man sagen, einfach so umgekippt, ohne vorherige Warnzeichen.
Genau. Wie aus heiterem Himmel, wie ein Blitzschlag. Keine Anzeichen. Ich war vormittags noch unterwegs und habe noch gewisse Dinge erledigt und ein ganz normaler Tag. Dann kam es, dann schlägt der Blitz ein. Ne? Er kündigt sich nicht an und sagt, ich komme dann und sagt auch nicht, wann und wo er einschlägt. Aber das war dann so, das ist richtig. Ich habe dann, wo ich von der Reha gekommen bin, erinnere ich mich gerade bei meinem Hausarzt und habe dann gesagt, Mensch, ich fühle mich aber immer so ein bisschen so platt, so müde und ein bisschen so, boah, ich habe keinen Drive mehr, so salopp ausgedrückt. Und dann sagte der zu mir, Herr Müller, Sie müssen ja überlegen, was Sie gemacht haben. Ihr Körper hat das mitgemacht, wenn einer jeden Tag einen Ironman macht. Das habe ich nur so im Kopf. Da hat er gesagt, das ist ungefähr so, die Belastung für den Körper durch die Herzgeschichte. Und durch den ganzen Vorfall, auch das heißt ungefähr so, sie fühle sich jetzt wie ein Triathlet, der jeden Tag einen Ironman macht. Und über die Zeit hat sich dann aber vieles, nahezu fast alles normalisiert. Ich bin zufrieden, ich habe da wieder ein bisschen Sport gemacht und es läuft und es war ja gut. Ich sage, man braucht halt überall ein Stück weit Glück. Das braucht ja, dass der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Das hatte ich. Da bin ich heute noch, klopfe ich heute noch auf Holz, das war gut. Ich war damals 53 Jahre alt. Ich hatte gebaut. Meine Frau war berufstätig. Wir haben gemeinsam zwei Kinder. Die waren so 20 im Berufsleben, kurz vorm Abitur und so. Und da erübrigt sich das weiter auszuführen, was man dann noch so im Kopf hat und wie die Visionen sind für die Zukunft. Braucht man nicht ausführen.
Ja, genau. Man ja jetzt nicht und die Kinder müssen ja auch noch irgendwie und das Haus muss abbezahlt werden. Also all das, was man dann normalerweise denkt, das ist doch völlig klar.
Genau.
Haben Sie einen anderen Blick aufs Leben jetzt oder seitdem?
Man muss es sehen, ich bin jetzt seit 6 Jahren, bin ich jetzt zu Hause nicht mehr berufstätig. In der Berufstätigkeit ist es so, da wird man gefordert. Ne? Das geht immer von früh bis um 8, sagen wir standardmäßig bis 17, 18 Uhr und dann arbeitest, dann machst du deinen Kopf und musst und das muss erledigt werden und das muss erledigt werden. Jetzt, wenn ich in Ruhestand bin, ich bin gelassener geworden. Man kann nicht alles regeln, man kann nicht alles helfen. Gewisse Gelassenheit an den Tag legen und sagen, es ist so. Man muss gewisse Dinge akzeptieren, die einfach nicht zu ändern sind. Und man regt sich dann vielleicht, oder ich, nicht mehr ganz so schnell und nicht mehr so häufig auf. Es passiert. Man kann es nicht vorhersehen. Wenn morgen wieder was passiert, dann ist es schlichtweg so. Das muss man im Kopf haben. Deswegen auch ein Stück weit den Moment genieße und die Zufriedenheit an den Tag lege. Das ist so ein bisschen die philosophische oder die gedankliche Vorgabe, die wir haben. Meine Frau ist zu Hause, ich bin zu Hause. Wir können unseren Tag gemeinsam einteilen. Und dann bringen wir das, denke ich, für uns beide ganz gut hin.
Und ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit gefunden haben für uns. Dankeschön. Und gerne würden wir auch noch reden mit dem Mann, der Ihnen sehr geholfen hat, Ihr Freund, Ihr guter Bekannter, Rudi Knühl, der zu Ihnen geeilt ist, als Sie damals auf dem Sportplatz am Rande zusammengebrochen sind und Ihnen dann diese lebensrettenden Maßnahmen hat zuteilwerden lassen. Dankeschön und weiterhin alles Gute. Und vielen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben. Danke. Schön, Sie zu sehen. Schön, Sie wiederzusehen, lieber Knühl. Kommen wir direkt zu dem Tag im Jahre 2009, als Sie beide gemeinsam am Sportplatz waren, an der Seite und das Spiel sich angeschaut haben. Was für eine Mannschaft war das eigentlich, die gespielt hat?
Hittingen. Gegen wen weiß ich nicht mehr. Hittingen-Osterburken.
Und dann standen Sie am Spielfeldrand, genauso wie Klaus Müller.
Ich stand hinter Klaus Müller so an Höhe, 6 Meter weg. Und der stand von an der Stange am Platz. Einmal ist er umgesackt, überhaupt keine Gegenbewegung, sich abzustützen oder irgendwie. Also er ist umgefallen wie ein Sack. Da habe ich gedacht, oh, da ist Not. Bin runtergesprungen und habe versucht. Da kam noch ein Kollege dazu, der Ulrich Wegert. Haben wir hingelegt und habe begonnen mit der Beatmung. Herzdruck, Mascha, Herzdruck. Oder dann Mund-zu-Mund-Beatmung. Wir haben das dann abwechselnd gemacht.
Haben Sie sofort gesehen, dass er nicht mehr atmet? Ja?
Das habe ich sofort. Beim Unfall habe ich gesehen, der ist Not am Mann.
Weil, wenn jemand so umfällt, dann normalerweise stützt man sich ja noch irgendwie ab. Genau. Aber wenn mir jemand so umfällt.
Halt irgendwo oder so.
Ja.
Kein überhaupt.
Das war bei ihm nicht.
Wie ein Sack. Zeitig nach links ist er umgefallen, weg war.
Hatten Sie selbst eine Ausbildung als Ersthelfer? Wann sind Sie im Erste?
Ja.
Und deswegen konnten Sie auch direkt dann tätig werden?
Seit 1961 bin ich Mitgründer im Ortsverein Hittingen.
Na super, und haben sicherlich auch viele andere ausgebildet in der Zeit und denen beigebracht, was man tun muss. Wissen Sie noch, wann Herr Dr. Genswirker Kain traf?
Das weiß ich. Das war eine Freude für uns, dass wir jetzt Hilfe bekommen. Denn die Beatmung, das ist ja schon anstrengend. Wir haben abgewechselt und der und die und so weiter. Und das Zeitgefühl ist ja der schlecht. Da hat es lang gedauert. Also für mich war es schon lang, aber vielleicht waren es 10 Minuten. Ich weiß es nicht. Das kann man, ich habe keine Uhr gestellt.
In welcher Frequenz machen Sie die Beatmung normalerweise? Weil das ist ja So ein bisschen die einen sagen Mitbeatmung, ja, die anderen
21,
sagen.
Immer schön gleichmäßig, immer Druck und so weiter.
Parallelbeatmung oder die Beatmung geben Sie dann?
Abwechselnd.
Abwechselnd.
Das strengt ja mit der Zeit ja schon an. Dann muss man das, muss ich die erste 5 Minuten macht, dann bin nichts aus. Aber wenn es dann länger geht, dann lässt es schon mal nach. Dann ist vielleicht die Mund-zu-Mund-Beatmung auch intensiver. Man versucht, man gibt sein Bestes, was man halt denkt.
Ja.
Kann man jetzt sagen, mach so, mach so, mach so. Die Leute weichen aus und weil, das sieht schlimm aus. Er war auch ziemlich weg, das ganze Gesicht war blau, also es hat nicht gut ausgesehen.
Die Leute, die drumherum standen, die haben dann gesagt, oh, das ist aber, wird nichts mehr, oder?
Einer hat zu mir dann später gesagt, da hätte ich nichts gemacht. Dann habe ich gesagt, ich habe es gemacht. Ich habe die Verantwortung übernommen. Es ist nicht so einfach, ne? Aber ja, wenn jemand so da liegt, möchte man helfen und man tut sein Bestes, wie der Dr. Gensberger sagt, Hilfe, versuche so was zu tun und nicht auszuweichen, das ist schlecht.
Und das haben Sie getan, großartig.
Das habe ich getan.
Jetzt haben Sie viele Jahre später, rund 15 Jahre später, hatten Sie einen eigenen Herzstillstand.
Ja. Ja.
Erinnern Sie sich daran noch?
Nein.
Ebenfalls nicht mehr.
Ich war im Telefongespräch, habe mit dem Arzt gesprochen, wollte mit dem Rezept, ging sowas und irgendwie mir der Hörer aus der Hand gefallen und ich war weg. Und es war dann über 8 Tage, also es war sehr, sehr lang. Und von der Zeit weiß ich überhaupt nichts. Meine Frau mir berichtet hat, hat sie den Herrn Dr. Gensberger informiert oder der kam und hat mir geholfen. Scheinbar nach wenigen Sekunden war ich dann wieder, dass mein Herz wieder belebt war. Also hohe Achtung, was der Dr. Gensberger da leistet und wie er sich da bei der Hand ist enorm, enorm.
Und Ihre Frau hat Ihnen ja als Erste geholfen, nicht? Die wurde über die Telefon...
Die wusste nicht zunächst einmal, dass sie angerufen ist. Sie war ja lange Zeit im Krankenhaus tätig, also ein bisschen behaftet. Mit ihr habe ich auch damals schon den Kurs mitgemacht. Hatte ein bisschen Ahnung, weiß, wie das ein bisschen läuft, aber Hilfe hole. Und das war der ihre Aufgabe, dass sie angerufen und die waren auch verhältnismäßig sehr, sehr schnell da. Und damit kam ich durch, nur dass ich acht Tage weg war. War denn auch schon mal ein bisschen lang, aber ich weiß von der Zeit nichts. Es war, ich weiß nicht, ob Sie unsere Ecke kennen. Ich kam nach Taube und bei der Nachuntersuchung hat der Doktor mich gefragt, also dass ich über die Schippe gesprungen bin, das war, mancher 20-Jährige hätte das nicht geschafft. Haben Sie, kennen Sie mich? Ich kenne Sie sehr gut, habe ich gesagt, ich habe Sie noch nie gesehen. So weg war ich, alles weg.
Im Nachhinein fragen sich ja immer viele, das soll ich in einem solchen Fall, kann ich wirklich was tun, mache ich nicht viel kaputt? Was sagen Sie den Menschen, die helfen wollen, aber sich fragen, soll ich da wirklich?
Ich versuche zu helfen, wenn man selbst auch so, man muss helfen. Wenn man kann, macht man das. Das finde ich, das sollte halt mehr der Fall sein. Ne? Und Herr Dr. Gensberger bemüht sich ja in dieser Sache sehr, dass man also da, Schlechteste ist, gar nichts zu machen, davor sie laufen und den liegen lassen oder weg. Könnte ich heute nicht mehr mit Ihnen sprechen.
Das ist wahr. Und natürlich könnte auch Herr Müller nicht mit uns sprechen. Und dankenswerterweise Ihres Einsatzes und des Einsatzes Ihrer Frau bei Ihnen und von Herrn Dr. Ja. Gensberger. Und vor allen Dingen auch denjenigen allen, denen Sie das mitgegeben haben oder wir uns heute auch mitgeben, dass es wichtig ist, was zu tun. Und ganz, das ist ein großartiges Beispiel, Herr Knühl, dafür, dass es sich lohnt, eben auch was zu tun.
Genau, genau.
Und zu helfen und sich weiterzubilden in dieser Frage. Und im Zweifel, wenn man sowas sieht, dann auch einfach ranzugehen und die Menschen dann auch zu unterstützen.
Ist ein Vertrauen, sich was wagen, probiere und so weiter, aber nicht einfach davonlaufen, das ist schlecht. Muss man sagen, Herr Dr. Gensberger macht hier in der Ecke, wir haben daraufhin auch einen Defi, hat er bei uns besorgt, also tonale Defi ist und so weiter. Also er setzt sich da großartig ein. Enorm.
Sie sind ein großartiges Trio. Sie haben dieses Thema ganz fantastisch hier auch rübergebracht. Ich danke Ihnen herzlich auch für Ihre Zeit, den Einsatz. Herr Knühl, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
Ich danke Ihnen auch und gute Zeit und viel Erfolg bei der Arbeit.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.